Siehe, jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist der Tag der Gnade. So ruft der Apostel Paulus seiner Gemeinde in Korinth zu. Und wir dürfen uns das heute Morgen sagen lassen. Jetzt, auch wieder neu, wenn wir hier eingeladen sind von Jesus zu diesem Gottesdienst, in seine Gemeinschaft, dass wir seine Gnade und sein Heil jetzt hören und für uns ganz neu annehmen. Wir singen miteinander das Lied 258, die Strophen 1 bis 4. Herr Jesu, Gnadensonne. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich an diesem Morgen. Du bist in unserer Mitte und dich haben wir nötig. Herr, du weißt, wie oft unsere Tage von Unheil überschattet sind. Du siehst die dunklen Stellen des Leides, der Einsamkeit, der Verzweiflung. Du kennst unsere Schuld und alles, wo wir aus deiner Gnade gefallen sind. Und Herr, wir kommen zu dir. Wir brauchen den Tag des Heils. Wir brauchen jetzt deine Gnade. Darum nimm du uns an und rede du freundlich mit uns und erbarm dich über uns. Lass du unsere Herzen wieder froh werden über dich, dass wir dich ganz mit unserem ganzen Leben loben und preisen können, dass du unseren Alltag bestimmst. Amen. Wir beten weiter miteinander und füreinander in der Stille. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Wir wollen ein Wort hören aus dem Lukas-Evangelium, wo ein Mensch zu Jesus kommt, der ihm gern nachfolgen möchte. Als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen. Aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Herzlichen Dank den Kindern. Und wir singen jetzt miteinander als Gemeinde 271, die Strophen 1 bis 5, Gott rufet noch. Gnade sei mit euch von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde in der Hofacker Kirche, wir sind, das habe ich noch gar nicht gewusst, offensichtlich eine Idealgemeinde. Ich habe das erst in der letzten Woche aus Idea erfahren. Vorher war mir das gar nicht so klar. Da gab es eine Hitliste von 20 Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland mit den meisten Gottesdienstbesuchern. Idealgemeinden im Sinne des Gemeindewachstums, da wo was los ist, da wo Menschen angezogen werden, Gemeinden, von denen man im Lande spricht, wo man vielleicht auch unter vorgehaltener Hand in der Synode miteinander redet und sagt, wie machen die das bloß? Eine Gemeinde, die Idealgemeinde ist, eine Renommiergemeinde, eine, die sich sehen lassen kann. Und wir suchen natürlich heute mit ganz besonderer Sehnsucht nach Idealgemeinden, die ein Vorbild abgeben. Aber wo ist die zu finden? In der Offenbarung des Johannes werden 7 typische urchristliche Gemeinden am Anfang vorgestellt. Aber diese Gemeinden werden nun nicht durch irgendeine Synode oder einen Kirchengemeinderat beurteilt, auch nicht durch das öffentliche Prestige, das sie haben und wie sie vielleicht in einer solchen Gemeinde-Hitliste vorkommen, sondern sie werden anders beurteilt von dem, dessen Stimme ist wie das Brausen eines gewaltigen Donners. Als der Seher Johannes diese Stimme gehört hat, ist er zusammengebrochen. Er hat alles um ihn herum seine Bedeutung verloren. Da sprach der lebendige Herr aus der Ewigkeit zu ihm über die Situation und den Zustand dieser Gemeinden. Es sind ganz unterschiedliche Gemeinden. Christen in ganz widersprüchlichen Situationen und entsprechend ist auch die Beurteilung des Herrn. Mir geht's bei diesen 7 Sendschreiben der Offenbarung immer wieder so, dass ich mich erinnert fühle an mein Tübinger erstes Examen. Da konnte man es als Student so machen, dass man so in den Examensemestern einmal bei den mündlichen Prüfungen mit hinten reingesessen ist, wenn der Kandidat das erlaubt hat. Hat man natürlich ganz besonders aufmerksam gehört, wie prüft dieser oder jener Professor, wo hat er seine Schwerpunkte, was ist dessen Art zu fragen, worauf kommt es dem an? So sollten wir jetzt heute Morgen miteinander dieses Wort Gottes hören. Dass alles in uns und um uns herum schweigt und wir nur achten auf die Stimme Jesu, auf sein Wort, auf sein Urteil kommt es an. Und uns fragen, wo trifft seine Diagnose der Gemeinde auch in meinem Leben zu? Wir hören aus Offenbarung 2 die Verse 14 bis 22. Offenbarung 3, 14 bis 22. Es ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zudem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Laodicea, eine beeindruckende Landschaft. Ich hatte einmal die Gelegenheit, bei einer Studienreise auf den Spuren des Apostel Paulus durch Kleinasien zu fahren, also die heutige Türkei, und ein wenig diese Standorte der Gemeinden, die in den sieben Sendschreiben erwähnt sind, kennenzulernen. Es ist beeindruckend, wenn man in Hierapolis ist und da aus den Bergen die heißen Quellen kommen und heute noch in einem Becken gefasst werden, kann man wunderschön baden und dann hinüberschauen, die ganze Ebene bis an jene Stelle, wo einst auch Laodicea gelegen hat. Heiße, heilkräftige Quellen, das wussten die Leute in Laodicea, da oben an der Quelle, da wo es ganz glühend heiß ist, wenn man da das Wasser in Becken fasst, dann hat das eine heilende Wirkung. Und nur wenn es dann später hinuntergelassen wird ins Tal, dann kühlt es ab, dann ist es unbrauchbar geworden. Die Gemeinde in Laodicea war in der Tat so etwas wie eine Renommiergemeinde. Die Leute in Laodicea haben gerne die Ärmel hochgekrempelt. Die waren tüchtig, die waren angesehen. Wenige Jahre bevor dieses Sendschreiben geschrieben wurde, hat ein furchtbares Erdbeben ihre Stadt dem Boden gleichgemacht. Aber die Laodicea ließen sich nicht unterkriegen. Aus eigenen Kräften, ohne fremde Hilfe, haben sie wieder eine blühende Handelsstadt aufgebaut. Und die Christen waren mittendrin und haben davon profitiert. Viele reiche Leute, die auch Geld spenden konnten. Und so war die Gemeinde Jesu an diesem Ort eine angesehene gesellschaftliche Größe. Man hat sie geachtet, sie war sozial abgesichert. Sie hatte einen Apparat, der funktionierte. Sie konnte aufwarten mit großen Gottesdienstbesucherzahlen. Sie hatte sicher viele Kreise und Gruppen. Sie hat was getan für die Erwachsenenbildung. Sie hat sich sozial und diakonisch eingesetzt. Sie war sozusagen ein Urmodell von dem, was wir in vielen volkskirchlichen Gemeinden haben. Eine echte Renommiergemeinde. Und wenn ich heute mit jüngeren Kollegen, die in den Pfarrdienst gehen wollen, über die Fragen des Gemeindeaufbaus rede, in unseren pastoraltheologischen Kursen etwa, dann höre ich immer wieder das Argument, wir müssen vorsichtig sein und dürfen die Leute nicht vor den Kopf stoßen. Wir müssen attraktiv werden. Vor einiger Zeit fand ich ebenfalls in Idea eine sehr nette Karikatur. Da ist ein ganz modernes Gemeindezentrum fotografiert worden und da sind lauter Schildchen dran am Kirchturm und am Gemeindehaus und da steht zum Beispiel oben auf der Kirchenfahne nur neue Kirchenlieder. Und daneben eine ganz kurze Predigt, Klimaanlage, garantiert Sitzgelegenheit, das haben wir nicht immer, aber heute geht's. Parkplatz am Haus, kein Opferzwang, also eine attraktive Gemeinde, die niemand wehtut, die nicht auffällt, wo man sich nicht dran reibt. Für wie viele ist das auch heute noch so das Ideal? Gerade diese jungen Kollegen sagen mir dann, die Leute bringen doch immerhin ihre Kinder zur Taufe, sie zahlen Kirchensteuer, sie zeigen doch damit, dass sie irgendwie dazugehören wollen. Nun, wir sind hier ja nicht irgendwer. Wir sind schon die Ludwig-Hofacker Kirchengemeinde. Wir können sagen, wir haben einen Pfarrer, zu dem viele Menschen kommen. Uns ist das biblische Evangelium wichtig. Wir sind nicht nur so eine Durchschnittsgemeinde. Man kann es ja in Idea lesen. Aber das konnten die in Laodicea noch viel mehr sagen. Die hatten ursprüngliche apostolische Tradition. Die waren von dem Paulus-Mitarbeiter Epaphras gegründet worden. Paulus hat sich um diese Gemeinde gekümmert. Johannes, der große Seher, war ihr Seelsorger. Eine Gemeinde, die aus den ursprünglichsten Quellen gelebt hat, die alles geistlich hatte, was man nur haben kann, wo es nicht an vollmächtiger Verkündigung gefehlt hat. Aber die haben sich sehr schnell dran gewöhnt. Wenn da das klare Wort Gottes zu ihnen kam und sie in ihrem Gewissen getroffen hat, dann sind sie aus dem Gottesdienst herausgegangen und haben gesagt, ja, das war doch nur eine Predigt. Es wird doch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das war tatsächlich so bei Laodicea. Wir haben sogar im Neuen Testament einen Beweis dafür. Paulus erwähnt im Kolosserbrief einmal, dass die Gemeinde in Kolosse den Brief austauschen soll, den sie von ihm empfangen hat, und dafür den lesen von Laodicea. So, und jetzt frage ich Sie, wo finden Sie im Neuen Testament den Brief an die Gemeinde in Laodicea? Ich habe ihn noch nicht entdeckt. Der ist spurlos verschwunden. Ich glaube, dass allein diese historische Tatsache einen Hinweis darauf gibt, wie es geistlich in dieser Gemeinde dann letztlich gestanden ist, wie sie mit Gottes Wort umgegangen sind. Das war ihnen doch dann wieder so nebensächlich, dass sie einen Paulusbrief verschlampert haben. Stellen Sie sich mal vor, das hätten die in Rom und in Korinth und in Galatien und überall auch so gemacht. Einfach die Paulusbriefe, naja, der Paulus ist schon recht und Papier ist geduldig und irgendwann war er dann halt verloren und fragte, hatten wir nicht auch mal einen Brief von Paulus? Keiner wusste mehr recht wo, wuchs Gras drüber. Das zeigt etwas vom inneren Zustand dieser Gemeinde. Sie hat sogar einen Brief des Apostels einfach verschlammt. Obwohl sie in vielem äußerlich so ansehnlich war, obwohl die Leute auf diese Gemeinde geguckt haben. Jesus sagt, ich mache das bei euch nicht mehr mit. Jeder, der im Orient reist und eine Herberge besucht und einen erfrischenden Trank will, der kriegt entweder einen heißen Kaffee oder Tee oder wirklich von der Quelle eiskaltes Wasser, das löscht den Durst. Aber eine lauwarme Brühe, die spuckt man aus. Und Jesus sagt zu dieser Renommiergemeinde, mit ihren Chören, mit ihrer Gruppenarbeit, mit ihrer blühenden Jugendarbeit, mit ihren vollen Gottesdiensten, das alles hilft nichts, ich spuck dich aus, ich lass mir das nicht gefallen. Diese lauwarme Speise lasse ich zurückgehen. Das mag ich nicht. Obwohl sie doch so religiös interessiert sind. Obwohl sie doch sich durch die Predigt anregen lassen wollen und gerne weiterdenken. Aber sie wollen sich offen halten. Sie wollen sich nicht festlegen. Sie wollen nicht als fromm gelten oder gar als fanatisch christlich. Die weisen hin, diese Laodicea, auf die Gemeinden ringsum. Und wir erfahren ja in den Sendschreiben einiges davon, wie da Gemeinden unter Druck gesetzt werden, wie sie verfolgt werden, wie sich die heidnische Gesellschaft an solchen Gemeinden reibt, wie es da zu Widerständen kommt und zu Verfolgungen. Ach ihr mit eurem übertriebenen Wesen. Wir sind doch religiös. Wir wollen uns doch ansprechen lassen, aber wir wollen uns auch die Freiheit offen halten, dann wieder in unserem Alltag unsere Geschäfte zu machen, in unseren Familien so zu leben, wie es uns recht ist und unsere Freizeit so zu verbringen, wie es uns Spaß macht. Religion hat ja seinen Platz, aber sie ist eben ein Teilelement unseres Lebens. Und da sagt Jesus, das kommt mir hoch, das spuck ich aus, das mag ich nicht, das ertrage ich nicht, das lasse ich nicht durchgehen. Ein scharfes, ein ausschließliches Gerichtswort, das Jesus zu den Menschen in Laodicea spricht. Warum ist Jesus hier so kompromisslos gegen die Lauheit? Weil Jesus kein lauer Herr ist, weil Jesus mit seiner Liebe alles hingeopfert hat, auch für die Menschen in Laodicea, weil er auch am Kreuz an diese Menschen gedacht hat und unter den Qualen und unter der Todespein
gelitten hat, damit diese Gemeinde leben kann. Und nun ist sie so etwas Halblebiges, was nicht richtig existieren kann und was doch auch nicht sterben will. Jetzt meinen Sie, Sie könnten Gott zu einem Teilbereich Ihres Lebens machen. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns diese Diagnose heute ganz genau auch hören. So wie wenn wir in einer Prüfung sitzen und mithören, was hat der Prüfer zu sagen? Wo fragt er? Wo bohrt er nach? Und uns prüfen, ob uns das trifft, in unserem eigenen Herzen, mit unserem Leben, mit unserer Art nachzufolgen, mit unserer Art auf das Wort Gottes zu hören. Denken wir schon an anderes, vielleicht an die nächste Gehaltsüberweisung oder einen Autokauf oder ans Mittagessen oder den Sonntagsausflug, den wir machen? Oder ist uns das brennend wichtig, was Jesus der Gemeinde sagt, wo er uns im Gewissen trifft? Weil Jesus voll heißer Liebe zu uns ist, kann er als Antwort keine laue, wachsweiche Liebe annehmen. Eine Liebe, die nur so auf ein paar Stunden reserviert ist, die nur so den religiösen Teilbereich des Lebens abdeckt. Und in diese Routine kann auch eine Gemeinde geraten, die die ganze Fülle des Wortes Gottes hat, die die apostolische Botschaft gehört hat, die vom Apostel Paulus unmittelbar bezeugt bekommen hat, allein aus Gnaden sollt ihr selig werden. Auch eine solche Gemeinde, die einen riesigen geistlichen Reichtum hat, kann den in der Lauheit verschleudern. Und dann, wenn unser Herz nicht ganz und völlig und ungeteilt Jesus gehört, sondern eben nur für ein paar religiöse Stunden ihm zuneigt und zuhört. Wenn das so ist, dann ist unser ganzer Gottesdienst Rebellion gegen den lebendigen Christus. Was ich jetzt zu sagen habe, das würde ich mir als Pfarrer nie zutrauen und nie erlauben zu sagen, wenn es nicht hier schwarz auf weiß von Christus selber so gesprochen in unserer Bibel überliefert wäre. Ach, dass du kalt oder warm wärst, aber weil du lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Wir machen die Reihenfolge ja eigentlich von unserem Empfinden und unserem Nachdenken her ganz anders. Wir würden sagen, sicher, ideal ist heiß, aber lau ist immer noch besser als ein eiskalter Atheismus. Friedrich Nietzsche mit seinem Antichrist, Karl Marx mit seiner Religionskritik, diese Leute, die das Denken und das politische Leben von Tausenden, von Millionen von Menschen bestimmt haben und die ihren Kampf gegen Christus geführt haben, einen Kampf, der tiefe Spuren auch des Martyriums in unserer jüngsten Geschichte hinterlassen hat. Leute eiskalt gegen Christus. Und von denen sagt Jesus hier, sie sind mir noch lieber, sie sind noch besser dran als diejenigen, die wohltemperierte Christen sind, die sich so lauwarm an die Umgebung angepasst haben. Etwas Kaltes wird, wenn es in die Wärme gestellt wird, so allmählich auch warm, nimmt die Temperatur der Umgebung an. Genauso ein heißer Drang, der kühlt allmählich ab und nimmt die lauwarme Temperatur der Umgebung an. Man wird eingepasst in das Denken dieser Welt. Und das ist die große Gefahr, viel gefährlicher noch als der klare, blanke Hass. Das sage nicht ich, das sagt Christus. Ein Nietzsche und ein Karl Marx ist noch besser dran vor Jesus als ein lau gewordener Christ. Ich freue mich immer sehr über die vielen jungen Leute und Konfirmanden, die wir im Gottesdienst haben. Es sind ja auch viele, die aus christlichen Familien kommen, die die Liebe, die Wärme für Jesus sozusagen von Anfang an mitbekommen haben, die da hineingenommen sind, erwärmt für Christus. Aber gerade junge Leute, auch aus solchen Familien, sind gefährdet, sodass man allmählich die Umgebungstemperatur annimmt und sich stillschweigend anpasst und in die Mittelmäßigkeit abrutscht. Die Gefahr, gerade von Leuten, die aus der Gemeinde Jesu herausgewachsen sind, solche, die mal mit Eifer in einem Jugendkreis dabei waren und dann, als sie ihren Beruf hatten und geheiratet haben, gesagt haben, nee, so radikal wollen wir nicht mehr sein, das war unser jugendlicher Idealismus, aber jetzt ist ein gemäßigterer Schritt angemessen. Jetzt sind wir ja mündige, erwachsene Bürger und lassen diesen jugendlichen Idealismus hinter uns und leben unser Leben so, wie es halt zur Umgebung passt. Das ist die tödliche Gefahr, die Jesus hier seiner Gemeinde aufweist. Dieses Sendschreiben ist wie ein blauer Brief, den die Schule verschickt und sagt, die Versetzung ist in Gefahr. Es steht alles auf dem Spiel. Euer ganzes Christsein, euer ewiges Heil. Werdet wieder wirklich heiß. Ich kann es nicht ändern. So deutlich, so klar, so radikal redet Jesus hier. Und ich muss das auch so weitersagen. Und es gilt ja auch mir, wo ich mich der Außentemperatur anpasse. Ist es furchtbar anstrengend, Christ zu sein? Wenn Jesus hier sagt, ihr sollt heiß sein, ihr sollt glühen für mich, ihr sollt ganz in meiner Nähe bleiben, sollt euch nicht der Außentemperatur dieser Welt anpassen. Ist es Christsein ein Gewaltakt, eine Kraftanstrengung also, so dass man immer am Siedepunkt bleibt? Nein. Diese Wärme, diese Liebe für Jesus, die kommt auf uns zu. Die bekommen wir von ihm geschenkt. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich einkehren und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Dass wir uns nicht missverstehen. Es sind gar nicht die Aktivitäten, die so vorbildlich sind, das Vielerlei, die Kreise, die Gruppen, die Chöre, der volle Gottesdienst, was dieser Gemeinde angekreidet wird. Ganz im Gegenteil, das ist ja gut, das ist ja ideal, sondern es geht um die Verbindung mit Jesus. In all diesen unseren Aktivitäten, in allen Äußerungen unserer Frömmigkeit und unseres praktischen Lebens. Es geht darum, ob wir sagen, ohne dich, Herr, können wir nichts tun. Sehen Sie, es kommt also gar nicht auf die Qualität nur dessen an, was wir da machen. Und auch nicht auf das Vielerlei, sondern darauf, ob Jesus uns dabei das Einzige ist. Ob wir mit einem schlichten, unzweideutigen, klaren Ja zu ihm stehen. Ob wir ganz in seiner Nähe bleiben in allem, was wir tun. Und diese Nähe Jesu, das ist nicht etwas, was man sich angestrengt erkämpfen muss, wo man sich einen dabei abbricht, sondern Jesus steht bei uns vor der Tür, klopft schon an, wartet schon lange auf uns. Und er klopft auch heute Morgen an. Er klopft an, wenn Sie vielleicht einmal in einer ruhigen Stunde den Schlag Ihres Herzens hören und wissen, dass ihr Leben begrenzt ist und dass die Ewigkeit vor ihnen steht. Jesus klopft an, wenn sein Wort sie im Gewissen trifft. Vor kurzem sagte ein junger Mann zu mir, in die Hofacker Kirche gehe ich nicht mehr. Der Pfarrer, der redet nur von mir. Ja, der Pfarrer redet nur von ihm. Nicht, weil der Pfarrer über jeden individuell etwas wissen kann, das ist ja unmöglich, sondern weil Gottes Wort unser Herz durchschaut, weil Jesus uns kennt, weil Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Und so klopft er bei uns an, klar und deutlich, und seine Stimme ist zu hören. Es ist ihm ganz dringlich. Im Orient war es so, dass es zweierlei Möglichkeiten gab, in einem Haus Einlass zu begehren. Entweder man hat mit so einer Metallklammer gegen die Tür geschlagen, oder aber man hat gerufen. Jesus tut beides. Es ist ihm dringlich, zu uns zu kommen. Er klopft bei uns an und wir hören seine Stimme. Und jetzt geht's eigentlich bei diesem Heißwerden, aus der Lauheit herauszukommen, immer nur darum, dass wir den Riegel wegschieben, der vor der Tür unseres Herzens ist und Jesus den Zugang versperrt. Verstehen Sie, das ist nichts Anstrengendes. Wenn Jesus sagt, dass du heiß wärest, dann meint er nicht, ich will dich jetzt antreiben, dass du noch viel mehr tust. Das meint er zuerst gar nicht. Das kann eine Konsequenz sein. Vielleicht wirklich, wenn wir auch träge geworden sind. Aber das ist nicht das Erste und das Entscheidende, wie viel wir tun. Sondern, dass er in jedem Augenblick unseres Lebens und bei allen Handlungen unseres Alltags und bei allen Gesprächen, die wir führen, dass er da ganz nah ist. Dass wir so bei ihm sind, dass wir an ihm entzündet werden. Und dass wir unsere Hitze von ihm gewinnen. Und dass wir den Riegel vor der Tür unseres Herzens aufmachen, der Jesus aussperrt und draußen hält. Dieser Riegel kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann der Geiz sein, oder der Neid, oder der Hass gegen einen Menschen, den wir immer weiter wuchern lassen in uns. Es kann die Faulheit und die Trägheit sein, die Ruhe, aus der wir uns nicht aufscheuchen lassen wollen. Dass wir Jesus aussperren, wo er zu uns hineinkommen will, um unser Leben zu heilen. Das ist nicht anstrengend, mit Jesus zu leben, weil Jesus alles, was wir brauchen, mitbringt. Das hat die Gemeinde in Laodicea ganz genau verstanden, wovon hier jetzt noch im Folgenden die Rede ist. Wenn Jesus sagt, kauf Gold von mir, weiße Leinwand, Augensalbe. Die Gemeinde in Laodicea hatte sowas wie eine Pharmaindustrie. Die haben Augensalben hergestellt. Das war ein Teil ihres Wohlstandes. Sie waren bekannt für ihre Bankhäuser, für das Gold, das dort deponiert war. Und sie hatten auch ein Textil- und Leinengewebe. Jesus liebt mit heißem Herzen diese Gemeinde so, dass er zu ihr kommt und sagt, ich bring dir genau das mit, was du brauchst. Augensalbe, dass du sehen kannst. Dass du dich überhaupt mal wirklich wahrnimmst, so wie du vor mir stehst. Dass du nicht immer nur Ausreden hast. Wenn der Petrus zu der Gemeinde gekommen wäre, hätten sie gesagt, wir haben nicht so verleugnet wie du. Und als der Paulus kam, sagten sie zu ihm, so radikal wie du waren wir nie. Wir haben nie Christen umgebracht und ins Gefängnis geworfen. Wir waren keine Verfolger. Und als sie vom Judas hörten, sagten sie, sowas gibt's bei uns nicht, dass einer Jesus verrät. Und als der Paulus seufzte und sagte, wie schwierig die Zustände in Korinth sind, legten die Hände in den Schoß und sagten, solche Zustände wie in Korinth herrschen bei uns nicht. Aber sie waren verblendet. Sie sahen nicht ihre eigene Sünde. Sie sahen nicht, wie sie von Jesus abgerückt waren. Darum Augensalbe. Das bringt Jesus uns mit, wenn wir ihm die Tür öffnen. Dass wir unseren eigenen Zustand erkennen. Von Natur sind wir blind. Für Gottes Wort und für unseren eigenen Zustand. Deshalb müssen wir uns von Jesus immer neu die Augen öffnen lassen. Das merkt man dann daran, dass man eben nicht mehr so selbstzufrieden und so selbstsicher sagen kann, ich bin reich, ich bin satt, ich bedarf nichts. Nein, da muss man schreien, Herr, ich vergehe, Gott sei mir Sünder gnädig, Da ist dieses lebenslange Ringen wie bei Martin Luther nach dem gnädigen Gott, Herr, sei mir Sünder gnädig und reiß mich aus der Hölle und reiß mich aus meinen Sünden heraus und aus meinem verlorenen Wesen. Jesus gibt uns ein weißes Gewand. Ein Angeklagter muss in der damaligen Zeit in schwarzer Kleidung erscheinen. Wenn er schuldig gesprochen wurde, wurden ihm die Kleider sogar abgenommen. Jesus auch bei der Hinrichtung, sie zogen ihm die Kleider aus. Und nur wenn er freigesprochen wurde, dann bekam er statt der schwarzen Kleidung ein weißes Leinengewand. Die Schuld war bedeckt. Er ist frei. Wer von Jesus die Augensalbe bekommt, dass er sich selber sieht, der erschrickt tief und schämt sich. Aber so kann man ja nicht leben. Aber Jesus will ja nicht aufdecken, nur damit aufgedeckt ist, damit wir bloß dastehen, damit wir vor uns selbst Ekel empfinden, sondern Jesus deckt es auf, um uns zu heilen und schenkt uns das Kleid der Gerechtigkeit dazu. Weißes Linnen. Ich habe jetzt von einer Politikerin gelesen, hier in Deutschland, die Öffentlichkeit angelogen hat. Und die hat es immer wieder abgeschritten und hat sich in immer mehr Widersprüche hinein verfangen. Und da schreibt der Kommentator dieser Zeitung, es ist eigenartig, dass man offensichtlich nicht zu seiner Schuld stehen kann. Dass man auf jeden Fall leugnen muss bis zum Letzten, bis es nicht mehr geht, bis die Sache vor der Öffentlichkeit platzt. Mensch, wie kann man das ja auch irgendwo verstehen? Man möchte gerade, wenn man in der Öffentlichkeit steht, nicht bloß dastehen. Und Jesus zerrt uns nicht in die Öffentlichkeit mit unserer Schuld und Sünde, sondern er deckt es zu. Aber nicht mehr mit unserer Gerechtigkeit, sondern mit seiner Gerechtigkeit. Dass du Gold von mir kaufst. Etwas, was Wertbestand hat, was über den Tag hinaus gelten wird. Und dieses Gold, das Jesus uns anbietet, das ist durchs Feuer, durch die Anfechtung, durch die Versuchung hindurch geläutert worden und hat so seine eigentliche Hitze bekommen. Da ist alles Kunstblech abgeschmolzen worden. Und jetzt ist ein Schatz da, der ewig gilt. Jesus will, dass wir heiße Herzen für ihn haben durch unser ganzes, in unserem ganzen Leben. Dass alles von einer brennenden Liebe zu ihm bestimmt ist. Dass wir sagen, ohne dich können und ohne dich wollen wir nichts tun. Und diese Hitze, die bekommen wir nur, wenn wir ganz eng bei ihm sind. Deshalb steht auch bei dieser Gemeinde, die so gefährdet ist durch ihre Lauheit, am Ende eine herrliche Verheißung. Ich werde dem, der überwindet, geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Die jüdischen Gelehrten haben immer gesagt, im Himmel wird so sein, da sitzt nur einer, nämlich der lebendige Gott, und alle anderen stehen. Und Jesus sagt jetzt zu diesen lauen Menschen in Laodicea, wenn ihr mich einlasst, wenn ihr wieder heiß werdet in eurer Liebe zu mir, dann will ich euch im Himmel so nah bei mir haben, dass ihr neben mir auf meinem Thron sitzt. Dann lege ich meine Hand um euch und bekenne mich vor allen Engeln und Erzengeln zu euch, zu dir. Weil wir in einer solchen Liebesbeziehung stehen zu Christus, werden wir, wenn wir überwinden, wenn wir uns entzünden lassen, mit ihm auf seinem Thron sitzen. Lob sei dir, o Christe. Amen. Wir wollen miteinander singen von dem Lied Gerhard Herstegens. Das ist ein Pfingstlied, wo es aber um dieses Brennen geht. 425, 1 bis 3. Herr Jesus Christus, das, was wir haben, das bringen wir dir. Unsere lauen Herzen, diese Not, dass wir immer wieder aus der Liebe herausfallen und dass wir dich nur am Rand wahrnehmen und dass wir die Gemeinschaft mit dir oft zudecken durch unseren vielen Betrieb. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du an uns das Werk der Erneuerung, einer Erweckung tust, dass wir aus allem lauen Wesen herauskommen zu einer ganzen leidenschaftlichen Hingabe an dich. Wir bitten dich, das für jeden von uns hier in diesem Gottesdienst. Und wir erbitten es auch für unsere ganze lau gewordene Kirche mit ihrem eindrucksvollen Apparat, dass du doch das, was da nicht leben und nicht sterben kann, wirklich lebendig machst durch deinen Geist. Herr, wir preisen dich, dass du eine weltweite Gemeinde hast, dass du immer wieder Glut der Liebe schenkst, dass du immer wieder einen Aufbruch von Gemeinden gibst. Wir danken dir für das, was du in China getan hast, was du in Indonesien tust und in Südamerika und in Korea. Wir bitten dich, bewahre diese deine Gemeinden ganz fest bei dir. Herr, und wir bitten dich, auch für die, die eiskalt sind, in ihrer Ablehnung und in ihrem Hass. Du weißt um alle Verfolger deiner Gemeinde. Tritt du ihnen entgegen. Überwinde sie durch deine Liebe und schenke deiner verfolgten Gemeinde in deiner Gegenwart die Kraft, standzuhalten und zu überwinden und heiß zu bleiben, auch dort, wo es um sie dunkel und eiskalt geworden ist. Da lass sie durch deine Liebe stärker sein und auch die Verfolger gewinnen. Herr, und wir bitten dich für alle, die öffentliche Verantwortung haben, dass du ihnen Weisheit gibst, dass sie merken, dass du auch an ihrer Herzenstür anklopfst, dass sie dein Wort nehmen und in die Praxis umsetzen. Herr, du weißt um alle, die Verantwortung haben, Kultur, Politik und Wirtschaft. Wir bitten dich, zieh sie zu dir, dass sie in allem, was sie tun, deine Ehre suchen. Herr, und alles, was uns sonst bewegt, schließen wir ein in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden noch ganz herzlich ein, im unmittelbaren Anschluss jetzt an diesen ersten Gottesdienst berichtet Frau Schöller über ihre Reise in die Karibik, die sie im Auftrag von Hilfe für Brüder gemacht hat. Ein Reisebericht jetzt gleich drüben im Gemeindehaus im unteren Saal. Das Opfer für den heutigen Gottesdienst ist von der Landeskirche festgelegt für das evangelische Bibelwerk. Und dann möchten wir noch einmal herzlich auch der Frau Faul danken für die Durchführung des Bazars. Wir singen miteinander nochmal vom Lied 425 die Strophen 5 und 7. So, Jesus Christus will, dass seine Gemeinde unter seinem Segen steht, dass sein Segen auf sein Volk gelegt wird. Das heißt nichts anderes als dies, dass er mit heißer Liebe jetzt bei uns ist und mit uns gehen will. Und so geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.